Medizinischer Fortschritt braucht viele Köpfe. Denn zwischen der Entdeckung eines Wirkstoffs und der Behandlung von Patientinnen und Patienten liegt ein weiter Weg. Auf diesem müssen viele Herausforderungen gelöst und neue Ansätze entwickelt werden. Pharmazeutische Unternehmen arbeiten deshalb im Rahmen der Forschung und Entwicklung an vielen Stellen eng mit Ärztinnen und Ärzten und weiteren Vertreterinnen und Vertretern der medizinischen Fachkreise zusammen. Von der Grundlagenforschung bis hin zum Wissenstransfer nach der Zulassung neuer Therapien. Die Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen und Medizinerinnen und Medizinern ist somit wichtige Voraussetzung für eine Gesundheitsversorgung, die sich stetig verbessert. Für diese Zusammenarbeit hat sich die Pharmaindustrie strenge Regeln für Ethik und Transparenz auferlegt. Doch wie genau sieht die Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen und medizinischen Experten aus? Welche Erkenntnisse werden dabei ausgetauscht? Und wie zahlt das auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten ein? Darüber sprechen wir in dieser Folge von
FSA Transparent, der Podcast der freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie.
Die Zusammenarbeit zwischen pharmazeutischen Unternehmen und medizinischen Fachkräften ist ein fester Bestandteil in der Entwicklung neuer Therapien.
Die Pharmaindustrie und gerade die forschende Pharmaindustrie möchte natürlich innovative Arzneimittel entwickeln. Und inzwischen aber nicht nur die, sondern auch Gesundheitsanwendungen, die begleitend zu den Arzneimitteln für die Ärztinnen und Ärzte eine echte Hilfestellung sein kann. Und wir benötigen dafür natürlich eine sehr intensive Beratung, einen Austausch mit den Ärzten und Ärztinnen in Praxis, in Klinik, in den Unis.
Professor Dr. Dieter Paar ist Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie und Intensivmedizin und bereits seit vielen Jahren in der forschenden Pharmaindustrie tätig. Seit 2008 ist er medizinischer Direktor am deutschen Sitz des Pharmaunternehmens Sanofi. Zudem ist er seit langer Zeit Vorstandsmitglied des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle der Arzneimittelindustrie und dort seit 2022 stellvertretender Vorsitzender. Die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten gibt Aufschluss über Patientenbedarfe.
Denn die sind es ja, die die Erkrankungen diagnostizieren und behandeln. Wir sehen selber natürlich Patienten nicht direkt. Ich bin zwar Arzt, aber ich sehe natürlich jetzt keine Patienten. Wir betreiben keine Arztpraxen oder Krankenhäuser.
Auch Dr. Verena Uhlig vom Pharmaunternehmen Merck sieht an dieser Stelle einen wichtigen Grund für die Kooperation. Als promovierte Pharmazeutin leitet sie die Abteilung Neurologie des deutschen Unternehmens.
Also wichtig ist natürlich als forschendes Pharmaunternehmen zu wissen, welche Lücken es in der Patientenversorgung gibt. Also dass wir einfach auch wissen, wo sind potenzielle Ansatzpunkte für innovative Wirkprinzipien. Und dazu ist es halt eben auch wichtig, sich mit der Ärzteschaft zu aktuellen Therapieparadigmen und auch Patientenbedürfnisse auszutauschen.
Die Identifizierung sogenannter Unmet Needs, also die Versorgungslücken bei Patientinnen und Patienten, motiviert auch die Ärzteschaft. Darüber hinaus können Medizinerinnen und Mediziner bei der Entwicklung neuer Therapien wichtige Erkenntnisse der Patientenversorgung einbringen. So zeigt es auch die Erfahrung von Professor Dr. Thomas Danne. Danne ist Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover und Chefarzt am Kinderkrankenhaus auf der Bult. Die Klinik hat sich auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes spezialisiert.
Wenn man das größte Kinderdiabeteszentrum in Deutschland ist, hat man in gewisser Hinsicht ja auch eine Verpflichtung, die Behandlung weiterzuentwickeln. Und die Weiterentwicklung von Diabetestherapien geht natürlich auch nur in Zusammenarbeit letztendlich mit der Industrie. Das sind nicht nur die Medikamente, also nicht nur die Insuline in diesem Fall, sondern durchaus auch die Medizingeräte, Medizinprodukte. Das heißt zum Beispiel Insulinpumpen oder Glukosesensoren, Teststreifen. All solche Sachen müssen für Kinder nochmal getrennt und besonders geprüft werden. Und da haben wir als größtes Kinderdiabeteszentrum natürlich auch die Verantwortung, diese Entwicklung mitzubegleiten und durchzuführen. Und gleichzeitig dann natürlich auch über die Ergebnisse in Fortbildungsveranstaltungen zu berichten.
Bei der Entwicklung neuer Therapien durchläuft die Pharmaindustrie einen langen Forschungs- und Entwicklungsprozess. Erster Schritt ist die medizinische Grundlagenforschung. Diese erfolgt vor allem an Universitätskliniken und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Hier werden die Prozesse untersucht, die im Körper zur Entstehung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.
Da spricht eigentlich der Name schon für sich, also das, was vor der Klinik stattfindet, das ist eben Grundlagenforschung. Man versucht, eine Zielstruktur zu finden, die man durch ein Arzneimittel beeinflussen kann, um eine Krankheit zu lindern, im besten Fall natürlich zu heilen. Wir haben solche Grundlagenforschungsabteilungen auch selbst natürlich in den großen forschenden Arzneimittelunternehmen, aber es gibt halt auch Universitäten und Forschungseinrichtungen, die an ganz anderen sogenannten Zielstrukturen, Targets arbeiten und sich da austauschen. Das ist sozusagen Kooperation in der Grundlagenforschung.
Die gewonnenen Erkenntnisse sind Basis für die weitere Forschung in den pharmazeutischen Unternehmen. Mit dem Ziel, innovative und zielgerichtete Therapien für die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu entwickeln.
Danach muss man das Ganze in Studien umwandeln, muss Studien entwickeln. Und das ist sehr aufwendig, sehr teuer, sehr risikoreich. Und da liegt auch die Expertise der forschenden Arzneimittelhersteller bei der Durchführung der Studien und bei der wirklichen genauen Entwicklung der Arzneimittel.
In der präklinischen Phase werden Wirkstoffe zunächst im Labor getestet. Im nächsten Schritt werden diese Wirkstoffe im Rahmen von klinischen Studien auch mit Menschen erprobt. Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung der Ethikkommission sowie der zuständigen nationalen Behörde. Die Sicherheit der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer steht dabei an vorderer Stelle. Die klinische Erprobung erfolgt in drei Phasen, in denen die pharmazeutischen Unternehmen eng mit Medizinerinnen und Medizinern zusammenarbeiten.
Dann kommen die Phasen 1, 2 und 3. Das sind diese Phasen der klinischen Prüfung. 1 und 2, das machen wir als forschende, große forschende Pharmaunternehmen schon oft selber noch. Das sind noch nicht so viele Probanden, noch nicht so viele Patienten. Was wir da aber an Kooperation brauchen, ist, wie schon gesagt, die Empfehlung der klinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte, was die richtigen Endpunkte sind, was wir eigentlich messen sollen. Also bei einer Blutdruckstudie ist das relativ einfach, aber wenn ich jetzt moderne Studien im Immunologischen sehe, ist das manchmal nicht so einfach. Messe ich jetzt den Antikörper A oder B als Endpunkt und das wird eben vorher abgesprochen. Ich bin Internist, habe also in Bonn an der Uni Medizin studiert, bin dann Internist geworden, habe Nephrologie gemacht, habe sehr lange auch eine Intensivstation als Oberarzt betreut. Und das ist eben eine Zeit gewesen, da habe ich täglich Patienten gesehen und da war mir zum Beispiel sehr klar, wie jetzt der Endpunkt einer Studie aussehen musste. Und als ich dann in die forschende Pharmaindustrie gewechselt habe, dann habe ich weiterhin, glaube ich, schon verstanden, und das kann man auch nachlesen, welche Therapieoptionen es gibt. Aber die konkrete Planung einer solchen Studie, das würde ich mir heute auch als langjähriger Arzt so nicht mehr hundertprozentig zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Und das ist genau der Grund, warum wir mit den medizinischen Fachkreisen reden, warum wir sie fragen, wie sieht so eine Studie aus. Es ist ja auch wichtig, dass Studien nicht nur von uns gesteuert werden, nicht nur von den Herstellern und den forschenden Pharmafirmen, sondern auch von den externen Experten.
Neben der Beratung zum Studiendesign ist auch die Durchführung von Studien mit größeren Patientenpopulationen ein wichtiger Teil der Kooperation mit medizinischen Einrichtungen. Insbesondere Krankenhäuser liefern hierfür eine geeignete Infrastruktur.
In der Phase 3 gibt es Studien, da sind viele tausend Patienten eingeschlossen. Also ich selber erinnere mich an ein Studienprogramm in unserem Unternehmen, da waren es am Ende über 30.000 Patienten in der Phase 3 der klinischen Studie. Und da braucht man natürlich Krankenhäuser, Studienzentren, um überhaupt so viele Patienten auch einschließen zu können. Und diese Studien werden eben sehr oft begleitet, gesteuert und auch ausgewertet von Studiengremien, wo gerade auch externe Experten sitzen, die dann auch bei der Interpretation helfen.
Mediziner Thomas Danne sieht in der Teilnahme an klinischen Studien auch einen großen Vorteil für Patientinnen und Patienten. Sie erhalten frühzeitig Zugang zu neuen Therapien und werden dabei eng von Ärztinnen und Ärzten begleitet, Und nicht nur das.
Uns motivieren ja durchaus auch ganz insbesondere die Familien, die auch sehr gerne an solchen Studien teilnehmen und dann auch sehr, sehr stolz sind, dass sie zum Beispiel sagen, naja, wenn sie im Warteraum sitzen, an der Entwicklung dieses Insulins habe ich mitgewirkt. Ich habe da an einer klinischen Studie teilgenommen und deshalb ist das jetzt für alle Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe auch zugelassen. Also insofern ist das nicht nur ein einseitiges Interesse von uns als Diabetes-Team, sondern auf der anderen Seite durchaus auch von den Familien, die sehr gerne an diesen Studien auch teilnehmen.
Nach Abschluss der klinischen Erprobungsphasen wird die Zulassung des Medikaments beantragt. Ist diese erfolgt, wird die Sicherheit und Wirksamkeit der neuen Therapie auch weiterhin beobachtet. Auch hier arbeiten Pharmaunternehmen eng mit Ärztinnen und Ärzten zusammen. Verena Uhlich weiß, warum das wichtig ist.
Nach der Zulassung hat die Kooperation doch mal eine ganz andere Qualität. Da geht es dann halt tatsächlich im Real-World-Setting zu gucken, wie entwickeln sich die Produkte oder wie wird das in der therapeutischen Anwendung, welche Probleme treten auf oder was zum Beispiel sehr typisch ist, dass ja Studien auf eine bestimmte Anwendungsdauer limitiert sind. Eine chronische Gabe oder eine lebenslange Gabe ist ja oft nicht getestet und das sieht man dann erst im Real-World-Setting und da ist es natürlich wichtig, sich da auszutauschen, wenn das vor allem über die längere Anwendungsdauer hinausgeht. Dann ist es so, dass die Studienpopulation ja bestimmte Erfordernisse erfüllen muss oder Einschlusskriterien beinhaltet. Und da ist es natürlich wichtig, die sind im realen Leben ja häufig so nicht gegeben. Beispiel Schwangerschaften. Also Schwangere werden ja nicht in Studien eingeschlossen, zumindest meistens nicht. Und trotzdem passiert es ja im realen Leben. Deswegen unterstützt zum Beispiel die Pharmaindustrie auch Schwangerschaftsregister oder überhaupt Datenerhebung. Das Gleiche gilt für ältere Patientinnen und Patienten und sehr junge. Die sind ja oft in den Studien auch nicht untersucht. Auch das ist natürlich interessant dann im Real-World-Setting. Wie wird die Medikation vertragen? Wie funktioniert das? Wie ist die Wirksamkeit? Wie ist die Sicherheit? Ja, und alles, was so Lebensqualität angeht oder Adhärenz, das sind alles Dinge, die nach der Zulassung dann wichtig sind, in der Kooperation sozusagen mit den Fachkreisen nochmal zu dokumentieren oder einfach auch zu erfragen.
Das gewonnene Know-how soll schließlich auch an möglichst viele Medizinerinnen und Mediziner weitergegeben werden. Hierzu bieten Pharmaunternehmen wissenschaftliche Fortbildungsveranstaltungen an. Ärztinnen und Ärzte berichten dort über die Erfahrungen, die sie im Rahmen der klinischen Studien über die neue Therapie gewonnen haben.
Wenn man letztendlich zum Beispiel an so einer Studie teilgenommen hat, dann haben natürlich die anderen Diabetes-Teams auch durchaus das Interesse, nun direkt auch von den Forschern zu hören, wie ist denn das jetzt gewesen, wie war das denn mit der Studie und wie müssen wir diese Daten im Einzelnen interpretieren? Und das findet dann letztendlich in Fortbildungsveranstaltungen statt. Und diese Fortbildungsveranstaltungen haben natürlich auch einen organisatorischen Aufwand. Und deshalb arbeiten da dann die Mediziner mit den pharmazeutischen Herstellern zusammen. Und das Ganze muss natürlich ganz klar transparent sein. Darauf kommt es eben dann letztendlich an.
Als Hersteller und Entwickler pharmazeutischer Produkte haben wir ja alle grundlegenden Kenntnisse zur Pharmakologie. Wir haben die Studien durchgeführt. Das heißt, wir haben da die Informationen. Im Grunde alles das, was auch in der Fachinformation steht, ist ja entwickelt worden. Und das geben wir dann gerichtet auch im Rahmen von wissenschaftlichen Informationen weiter im Sinne der ärztlichen Aufklärung.
Wir sehen, die Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Pharmaindustrie hat viele Vorteile für die Gesundheitsversorgung. Trotzdem gibt es immer wieder auch Kritik. Vor allem die Vergütung von Medizinerinnen und Medizinern wird dabei thematisiert. Für Professor Paar und Verena Uhlich ist die Diskussion über eine verhältnismäßige Bezahlung durchaus berechtigt.
Selbstverständlich erfordert jede dieser Dienstleistungen, egal ob es die Vorbereitung eines Vortrags ist oder eine Grundlagenforschung, in der in der medizinischen Wissenschaft Moleküle besser charakterisiert werden, eine Honorierung. Das ist selbstverständlich. Leistung, Gegenleistung müssen immer in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Dafür gibt es Verträge, Vertragsvorlagen. Auch wenn jemand einen Fortbildungsvortrag hält, dann muss er sich darauf vorbereiten. Und das ist Arbeitszeit, die wir am Ende natürlich auch vergüten werden.
Also das kann ich durchaus nachvollziehen, dass da sehr genau hingeguckt wird. Es geht um ethische Produkte und die sollen ja auch aufgrund einer unabhängigen therapeutischen Entscheidung eingesetzt werden. Wir haben aber grundsätzlich natürlich auch die Vorgaben des Arzneimittelgesetzes und auch des Heilmittelwerbegesetzes einzuhalten. Also vieles ist dort einfach gesetzlich schon fixiert und das gilt für beide Seiten, also für die Ärzteschaft genauso wie für die Pharmaindustrie. Man muss dazu sagen, also in den letzten Jahren seit Einführung des FSA-Kodex hat da auch ein Umdenken stattgefunden auf beiden Seiten, in der Ärzteschaft, auch in der Pharmaindustrie. Viele Firmen haben entsprechende SOPs. Es gibt Vertrags- und Freigabeprozesse, die nach Compliance-Richtlinien erstellt werden. Es gibt mittlerweile sehr viele Schulungen. Es gibt Compliance-Abteilungen, die da auch drauf achten und ein Awareness dafür schaffen, dass es eben durchaus einen Interessenskonflikt geben kann. Es gibt sogenannte Speak-Up-Lines für Verdachtsmomente, die auch das Bewusstsein in der Mitarbeiterschaft schärfen, dass sie sich da eben sehr drauf konzentrieren sollen, dass sie in einem bestimmten Umfeld auch sich bewegen und Umgang haben.
Ich habe schon den Eindruck, dass in vielen Stellungnahmen suggeriert wird, dass in dem Moment, wo man mit forschender Pharmaindustrie zusammengearbeitet hat als Experte, dass sie oder er nicht mehr unabhängig ist. Dass sozusagen in dem Moment die Unabhängigkeit verloren geht. Und ich selber habe in der langen Berufserfahrung eigentlich auf beiden Seiten, also in der Klinik auf der Arztseite und jetzt in der mehr wissenschaftlichen Seite forschende Pharmaindustrie, eigentlich das Gegenteil erlebt. Je mehr Erfahrung ExpertInnen im Rahmen von Studien gemacht, gesammelt haben, je öfter sie Studien interpretiert haben oder Studien begleitet haben, umso sicherer und unabhängig ist auch ihre Einschätzung der Ergebnisse.
Die FSA-Kodizes zur Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkreisen enthalten verbindliche Verhaltensregeln, beispielsweise für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen. Dazu gehört, dass Pharmaunternehmen keine Angebote machen dürfen, die über ein angemessenes Vertragshonorar hinausgehen. Auch für Chefarzt Thomas Danne eine wichtige Voraussetzung.
Also das ist mir sehr wichtig, weil ich meine, gerade als Kinderarzt hat man ja eine besondere vulnerable Gruppe letztendlich ja auch als Menschen, die man betreut. Und insofern denke ich, müssen natürlich Kinderärzte ganz besonders darauf auch achten, dass eben sie nicht in den Verdacht geraten, hier irgendwelche unlauteren Aktionen zu machen. Wenn ich also zum Beispiel einen Vortrag in Zusammenarbeit mit der Industrie halte, dieser Vertrag wird geprüft von meiner Geschäftsführerin der Klinik, die sich das also genau anschaut, ob also sozusagen die Arbeit und die Leistung und Vergütung und so etwas alles in einem korrekten Verhältnis besteht. Und es wird sozusagen die Mittel, die unsere Klinik oder ich auch persönlich bekomme, wird eben auch transparent dargestellt, sodass man das also auch in der Öffentlichkeit sehen kann, dass sie ja auch darüber auch Bescheid weiß. Die Industrie hat ja ein Interesse daran, über ihre Produkte zu informieren. Und gleichzeitig haben die Mediziner natürlich auch ein Interesse, über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden. Und insofern denke ich, solange eben diese klaren Prinzipien der Transparenz und der Zusammenarbeit letztendlich befolgt werden, ist das eine Situation, wo alle etwas davon haben. Und das kommt letztendlich ja auch den Menschen, zum Beispiel den Menschen mit Diabetes, auch wieder zugute.
Der Verein Freiwillige Selbstkontrolle der Arzneimittelindustrie, kurz FSA, möchte die gute Kooperation zwischen Pharmaindustrie und Ärzteschaft mit seinem ethischen Regelwerk aufrechterhalten.
Die Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung und auch der anschließende Wissenstransfer zwischen pharmazeutischen Unternehmen und den Angehörigen der Fachkreise, das sind wichtige Voraussetzungen für den medizinisch-wissenschaftlichen Fortschritt. Im Mittelpunkt stehen Patientinnen und Patienten, denn sie sollen von neuen Therapiemöglichkeiten und innovativen Arzneimitteln profitieren, die genau aus der Zusammenarbeit von forschenden Pharmaunternehmen und den Angehörigen der medizinischen Fachkreise erwachsen.
Dr. Uwe Broch ist Geschäftsführer des FSA. Hohe Integritätsstandards sind aus seiner Sicht Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit. Denn die Unabhängigkeit der ärztlichen Therapieentscheidung bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten muss jederzeit gewahrt werden.
Der FSA-Kodex Fachkreise gibt die ethischen Leitlinien und Verhaltensstandards für die Zusammenarbeit vor, an die alle Pharmaunternehmen, die Mitglied des FSA sind, gebunden sind. Über den FSA-Transparenzkodex und die jährlichen Transparenzveröffentlichungen wird darüber hinaus auch die Zusammenarbeit und die Leistungen, die im Rahmen der Zusammenarbeit fließen, transparent gemacht und damit auch für jedermann nachvollziehbar.
Weitere Informationen zum FSA, den Kodizes und der Zusammenarbeit mit Fachkreisangehörigen und Patientenorganisationen erhalten Sie auf der Website des FSA unter www.fsa-pharma.de.